Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Warum nahm für Architekt Frank Gehry in Santa Monica alles seinen Anfang? Wie mächtig könnte Netflix bald sein? Und wie tiefgründig kann auf der Theaterbühne die Suche nach einem Kinderspielzeug werden? Themen dieser Stunde. Frank Gehry, geboren am 28. Februar 1929, bastelte schon als Kind aus Schrott seine ersten Gebäude. Nach seinem Architekturstudium in Los Angeles baute er Anfang der 1970er Jahre seine ersten Häuser, auch sein eigenes, in Santa Monica. Dort in Kalifornien ist der Dekonstruktivist, der 1992 den Premium Imperial erhielt und 1998 Ehrenmitglied der Royal Academy of Arts wurde, heute gestorben. Antje Sieb über Frank Gehry und die Wirkung seiner Entwürfe.
It's just beautiful. Just a beautiful form and so unusual.
So eine wunderschöne, ungewöhnliche Form, sagt ein Tourist an der Walt Disney Konzerthalle in Los Angeles.
Some of the way the light hits it is nice.
Und wie das Licht reflektiert wird, das ist schön, sagt eine andere Besucherin. Die silbern glänzende, metallverkleidete Fassade des Bauwerks, die geschwungenen Formen, die an ein Schiff mit geblähten Segeln erinnern. Solche Elemente tauchen häufiger auf bei Gehrys berühmten Bauwerken. Das Guggenheim-Museum in Bilbao ist vielleicht Gehrys berühmtestes Bauwerk und dient seit seiner Eröffnung 1997 für die nordspanische Stadt als Touristenmagnet, wie auch andere Gehry-Gebäude rund um die Welt. Das erste Projekt, das für Aufmerksamkeit sorgte, dürfte allerdings sein eigenes Wohnhaus im kalifornischen Santa Monica gewesen sein, das er Ende der 70er Jahre umgebaut hat.
Und so I built the house around it and played collage, I guess, against the other house.
Er habe den Anbau als eine Art Collage gestaltet, erzählte er in einem Gespräch mit dem Getty-Forschungszentrum. Das sei ein Wendepunkt gewesen, das erste Mal, dass er völlig selbstständig gearbeitet habe. Der 1929 als Ephraim Owen Goldberg in Kanada geborene Stahlarchitekt kam als Teenager nach Los Angeles und fuhr dort erstmal einige Jahre Lastwagen.
Well, I was a truck driver for the first few years I was here. I couldn't afford to go to school.
Zuerst reichte das Geld nicht mal für eine Ausbildung. Später kam Gehry von der Abendschule schließlich zum Architekturstudium. Die Aufgabe eines Architekten sei es zuzuhören, sagte Gehry bei einem Alumni-Treffen seiner ehemaligen Universität. Zu verstehen, was von ihm verlangt werde und egal wie klein, das Ganze abzuliefern mit so viel Schönheit wie möglich.
And no matter how small, you deliver it. And with as much beauty as you can muster.
Gerade die berühmteren Gebäude Gehrys erinnern manchmal an Skulpturen. Das hat für Begeisterung gesorgt, aber durchaus auch für Kritik, wie etwa beim Tanzenden Haus in Prag. Es passe nicht zur Umgebung. Aber Architektur sei eine Kunst und darin liege auch ihr Wert, sagt Gehry selbst.
This is an art. This isn't just technograms or something. The art of architecture delivers the value.
Auch in Deutschland hat Gehry zahlreiche Bauprojekte gestaltet. Etwa den neuen Zollhof in Düsseldorf, das Vitra Design Museum in Weil am Rhein oder den Pierre Boulez Konzertsaal in Berlin. Immer wieder arbeitete Gehry im Laufe der Jahre auch ohne Bezahlung. Wenn man erfolgreich sei, könne man sich das erlauben.
Being successful, you can afford to donate your services and do stuff.
Für sein Werk hat Gehry im Laufe der Jahre einige Preise bekommen, zum Beispiel den renommierten Pritzker-Preis für Architektur 1989.
I am obsessed with architecture, and it is true, I am restless, trying to find myself as an architect.
Er sei besessen von Architektur und ruhelos in dem Bemühen, sich selbst als Architekt zu definieren und was er zu dieser Welt beitragen könne, sagte Gehry damals.
Heute gestorben im Alter von 96 Jahren in Santa Monica. Casablanca, Ben Hur, Harry Potter, ganz großes Kino aus dem Hause Warner Brothers. Vor 102 Jahren eröffneten die vier aus Polen stammenden Brüder in Hollywood ihr Filmstudio, machten den kalifornischen Hügel zur Ikone und schreiben bis heute Filmgeschichte. Nun kündigt sich ein neues Kapitel an. Der Streamingdienstführer Netflix ist offensichtlich nahe dran, Warner Brothers zu kaufen. Thorsten Zages ist Chefreporter beim Medien Medienmagazin dwdl.de und kennt sich bestens in der Filmwirtschaft aus. Schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend, Frau Wuttke.
Von 75 Milliarden Dollar Kaufpreis ist die Rede, aber in trockenen Tüchern ist das große Geschäft noch nicht.
Nein, in trockenen Tüchern ist es noch nicht, weil das kartellrechtlich schon ein ganz, ganz großer Brocken ist. Es haben sich auch heute alle möglichen Institutionen schon zu Wort gemeldet und dagegen protestiert. Die US-Regierung, das Justizministerium hat Zweifel angemeldet, ebenso die kalifornische Regierung. Und heute sind auch die sehr mächtigen Hollywood-Gewerkschaften, also die Gewerkschaften zum Beispiel der Autoren und der Produzenten, laut geworden und haben gesagt, das muss auf jeden Fall blockiert werden, weil es dazu führt, dass zu viel Macht in einer Hand gebündelt würde. Also es ist ein großer Kampf um diese Fusion, der sich in den nächsten 12 bis 18 Monaten sicherlich noch vollziehen wird.
Und glauben Sie, dass der Widerstand tatsächlich Chance auf Erfolg hat in diesem großen Land unter Donald Trump?
Das ist sehr schwer zu sagen im Moment. Also einige, die vehement gegen diese Fusion sind, sagen, das ist im Prinzip genau das, wofür Kartellrecht einst erfunden wurde, dass die Nummer 1 weltweit im Streaming einen der stärksten Konkurrenten aufkauft und platt macht sozusagen. Andere sagen, es macht durchaus Sinn, und wenn man das Segment ein bisschen weiter fasst und zum Beispiel auch YouTube, Amazon, andere Dienste wie Instagram, TikTok mit hineinbezieht in das, was Videokonsum heute ist, dann sehen die Verhältnisse schon wieder ein bisschen anders aus und man könnte durchaus sagen, dass das den Wettbewerb dann nicht zu sehr gefährdet. Aber das hängt wirklich von vielen Erwägungen ab und im Übrigen nicht nur allein in den USA, sondern das ist natürlich eine solche globale Tragweite, dass zum Beispiel auch die EU-Kommission involviert ist und ihr kartellrechtliches Okay geben muss.
Apropos Segment, geht es eigentlich um das Warner-Kernsegment oder auch die vielen Tochtergesellschaften inklusive HBO und den Nachrichtensender CNN?
Genau, es geht um das Studiogeschäft, also die Produktion für TV, Streaming und Kino unter den verschiedenen Warner Brothers Labels. Und es geht um das Streaming- und Pay-TV-Geschäft von HBO und HBO Max. Worum es nicht geht, sind die weiteren Fernsehsender, also zum Beispiel CNN, der globale Nachrichtensender, der Discovery Channel und viele weitere Kabelsender, die werden in der ersten Jahreshälfte in ein eigenständiges Unternehmen ausgegliedert und nicht von Netflix übernommen.
Denken wir uns doch mal, es kommt zum Fall des Falles. Netflix und das gute alte Kino, das sind ja zwei Dinge, die für den Streamingdienst nicht wirklich zusammengehören. Sie haben es gesagt, Hollywood befürchtet Schlimmes. Kinobetreiber haben ja sowieso schon schlaflose Nächte. Was würde dann praktischerweise passieren, wenn es zu einer Übernahme käme?
Mutmaßlich würde sich zunächst mal gar nicht so viel ändern. Netflix selbst hat heute ganz klar gesagt, dass sie das klassische Kinogeschäft von Warner so weiter betreiben wollen. Es wäre auf jeden Fall, ich glaube, so viel kann man sagen, auch betriebswirtschaftlich Irrsinn, wenn man so viel Geld für eine Warner-Übernahme bezahlen würde und dann Warner-Filme nicht mehr ins Kino bringen würde. Denn das Geschäftsmodell hinter diesen großen Blockbustern, hinter aufwendigen Streifen, die 100, manchmal 200 Millionen Dollar in der Produktion kosten, das fängt immer im Kino an. Und allein im Streaming kann man so etwas nicht refinanzieren, sondern das ist die berühmte Verwertungskette, dass es erst groß wird im Kino, Begehrlichkeiten schafft. Und viele Menschen, die es nicht ins Kino geschafft haben und auch diejenigen, die den Film dort gesehen haben und mochten, sehen es dann später im Streaming, im Fernsehen und so weiter. Nur so kann man solche aufwendigen Filme refinanzieren. Und Netflix wäre wirklich rein betriebswirtschaftlich gesprochen schlecht beraten, da aufs Kino zu verzichten. Trotzdem kann das natürlich zu Änderungen führen. Die Netflix-Verantwortlichen haben heute zum Beispiel gegenüber Investoren davon gesprochen, Kino ja, aber was sich aus ihrer Sicht in den nächsten Jahren grundsätzlich verändern dürfte, verändern müsste, sind die Verwertungsfenster. Also dass Filme nicht mehr so lange zurückgehalten werden nach der Kinoauswertung, sondern relativ schnell ins Streaming kommen. Und dann ist natürlich die spannende Frage, haben dann noch andere Verwerter eine Chance oder landen die dann alle automatisch sofort bei Netflix?
Die Rechte für die großen Kinoklassiker aus dem Warner Brothers Haus würden dann sicherlich mit zu Netflix gehen und einiges an Zugewinn bringen. Aber Herr Zages, 75 Milliarden Dollar, das nimmt Netflix jetzt auch mal gerade nicht aus der Portokasse, oder?
Nein, es sind sogar, wenn man alles zusammenrechnet, 82 Milliarden Dollar. Das ist tatsächlich für Netflix keine Kleinigkeit. Es ist mit Abstand die größte Investition. Bisher stand Netflix immer dafür zu sagen, wir sind Bilder, nicht Buyer. Also wir bauen das selbst auf und müssen nicht zukaufen. Das hat sich jetzt bei dieser Chance wirklich eine der begehrtesten Film- und TV-Libraries von Hollywood zu bekommen, offenbar geändert. Und sie haben die alten Filme angesprochen, die natürlich sehr viel wert sind, auch im Streaming. Noch interessanter ist die ein oder andere Fernsehserie, wenn man an so Kultserien wie Friends oder Big Bang Theory denkt. Die gehören ja alle auch zu Warner. Die Archivware, das, was Menschen aus guten alten Zeiten kennen und gerne immer wieder schauen, ist ein ganz, ganz wichtiges Basissegment im Streaming.
Jetzt muss ich noch mal meine Bedenken Ihnen gegenüber insofern äußern, als dass mich die Meldung, dass der Sohn des Software-Milliardärs und Trump-Unterstützers Larry Ellison gerade Paramount gekauft hat, die wiederum waren ja sehr an Warner interessiert. Warner wird irgendwie den Besitzer wechseln. Ich denke, so viel steht fest. Und weil Monopole ja immer bedeuten, dass Vielfalt ausstirbt, könnte es in Hollywood mit seinem großen Einfluss auf die Wahrnehmung von Gesellschaft und Politik womöglich bald nur noch eine einzige Geschichte geben, die es in Variationen zu erzählen gilt?
Das ist das, was einige befürchten. Im Falle einer Übernahme Warners durch die Ellisons, also durch Paramount Skydance, wäre es auch zu einer Machtballung, Machtkonzentration gekommen, vielleicht nicht ganz so stark. Man muss natürlich sagen, dass auch in den bisher schon sehr starken, sehr dominanten Strukturen von Netflix immer wieder starke kreative Leistungen auch gefördert worden sind und natürlich einzelne Showrunner, einzelne Geschichtenerzähler ihre Serien und Filme realisieren konnten, von Stranger Things bis hin natürlich auch zu internationaler, nicht amerikanischer Ware wie Squid Game, haben die Netflix-Produktionen es geschafft, kulturellen Zeitgeist zu definieren und jetzt nicht alles über einen Kamm zu bürsten und sozusagen da einen einseitigen Mainstream zu produzieren. Insofern besteht durchaus die Chance, auch künftig da spannendes, vielfältiges, unterhaltsames Kino und Fernsehen zu erwarten. Aber die Leitplanken dafür sind natürlich dann noch ein Stück weiter gefasst, wenn aus einem großen Konzern das alles bedient werden soll.
Sagt Thorsten Zages vom Mediendienst dwdl.de über die mögliche Übernahme der Warner Brothers durch den Streamingdienst Netflix. Herr Zages, besten Dank, schönen Restabend.
Sehr gerne, danke.
Eine herzerwärmende Farce über zwei Fußballer. Hintergründig, witzig und temporeich, vor zwei Jahren ein Theaterknaller von Jungdramatiker Leo Meyer. Heute Abend liest der 30-Jährige in Dresden sein neues Stück um einen, na sagen wir mal, schlauen Fünfjährigen und seinen Plastikbagger kreisen. Und wir wollen unbedingt wissen, ob auch dieses Stück so viel Lob verdient.
Ich möchte bitte eine Vermisstenanzeige aufgeben. Mein Bagger ist verloren gegangen.
Den Verlust lasse ich mir dann offiziell bescheinigen. Und damit gehe ich dann zu meiner Mutter, wenn sie wieder da ist von ihrer blöden Weiterbildung. Tja, wozu der ganze Aufwand? Werden Sie jetzt wahrscheinlich denken, warum gehst du denn erst zu den Cops eifern? Geh doch gleich zu deiner Mutter. Denken Sie mal nach. Wenn ich zu meiner Mutter gehe und sage, Mama, ich habe meinen Bagger verloren, Dann sagt meine Mutter, na, da kann dir dein Bagger ja wohl nicht so wichtig gewesen sein, Alfie. Das lasse ich mir tipptopp wasserdicht zertifizieren und dann gehe ich mit der vermissten Anzeige zu meiner Mutter und sage, Mama, schaust du bitte mal. Na, echte Vermisstenanzeige. Mit einem offiziellen Stempel von den Cops. Da wird sie dann ja wohl nichts mehr sagen können. Und dann fahren wir zu Spielzeug Rudolf.
Aus auf der Suche nach dem verlorenen Bagger. Michael Lages war bei der Uraufführung im Staatsschauspiel Dresden. Ist Alfie jetzt ein schlaues oder ein hintertriebenes Kind? Und was hat's mit dem Spielzeug jetzt genau auf sich?
Also das ist ein geheimer Plan, mit dem er tatsächlich vermeiden will, dass seine Mutter ihm einfach nur den ja kaputten Bagger reparieren lässt. Er will einfach einen neuen haben. Und das geht nur mit der Vermisstenanzeige. Das ist absurd genug, aber klug ausgedacht. Nun gerät er allerdings an eine etwas überengagierte Polizistin, die das alles sehr, sehr, sehr ernst nimmt und sich tatsächlich mit ihm auf die Suche nach eben diesem verlorenen Bagger, den er eigentlich gar nicht wiederhaben will, begibt. Und jetzt beginnt ein Stationendrama, in dem immer wieder von Dingen die Rede ist, die verloren gegangen sind. Nicht nur von Baggern, auch von alten Lieben, auch von vielen Dingen, nach die man sich sehnt und die einem aber nie wieder zurückgebracht werden. Insofern der Ausgangspunkt ist, wie ein originelles Kinderstück. Die Konsequenz, die die Geschichte dann aber nimmt, ist eine, die tatsächlich ja so an vorletzte Dinge gerät. Also woran können wir uns gewöhnen, es zu verlieren und was wollen wir unbedingt wiederhaben und wann reicht es manchmal auch, dass man was Neues kriegt. Also das ist ein ja hochphilosophischer Überbau für ein zunächst mal extrem komisches Stück.
Die Oberfläche und das Tiefgründige halten die sich in der Balance, ist also wirklich klar, das ist ein Stück für Erwachsene?
Ja, sage ich jetzt einfach mal so. Ich habe mir zwischenzeitlich mal überlegt, wie das wäre, wenn man das in einem Kinder- und Jugendtheater spielen würde, wo man tatsächlich die Sehnsucht nach einem Bagger für was extrem Existenzielles halten könnte. Das ist eindeutig nicht der Fall. Also wir folgen der Geschichte schon deswegen, weil sie eben über die Ausgangskonstellation hinausgeht und an eben diese Punkte gerät, wo einer seine alte Liebe beweint und unbedingt eine Geschichte erzählen möchte, die aber nicht erzählen darf, weil es irgendwie nicht zum Ablauf des Abends passt, wo eine Oma auftaucht, die so ein bisschen was ist wie die Oma von Rotkäppchen und auch die ganze Sache sehr ins Märchenhafte rüberzieht und zum Schluss gerät dieser kleine Junge, der Fünfjährige, der bleibt immer 5 Jahre alt in diesem Stück, gerät er erstens an einen Politiker, der unbedingt Karriere machen möchte, indem er sich als unbedingt kinderliebend ausweist und noch viel schlimmer, gegen Ende in eine Reality-Show, in der das Publikum aufgefordert wird, Menschen, die was verloren haben, dabei zu helfen, ja, es nicht wiederzubekommen, sondern was Neues zu bekommen. Also er gerät sozusagen in die Fänge der Zivilisation, der Moderne und schickt diese ganze Bande von Verrückten, die ihn mit der Zeit umgeben, irgendwann mal mit kräftigen Flüchen zur Hölle und kriegt dafür Hausarrest. Also der Abend hat unglaublich schöne Fallhöhen. Der Abend ist extrem klug geschrieben und gebaut. Er ist zwischendurch manchmal ein ganz klein bisschen neben der Spur, speziell dann, wenn der Politiker ins Spiel kommt, da wird es ein bisschen delirant, aber es bleibt immer in einer Spur, die wirklich einen sehr klugen und gewitzten und zielstrebigen Autor ausweist.
Was Witz, Tempo und Bühnenbild ausmacht, hatte Regisseur Matthias Reichwald mit dem neuen Stück von Leo Meyer letztlich leichtes Spiel?
Nee, glaube ich nicht. Das ist kein leichtes Spiel. Die Bühne ist ein echtes kleines Wunderwerk, sieht nämlich erst aus, ja, wie soll man mal sagen, eine Turnmatte beim Bodenturnen in der Schule. Tatsächlich besteht dieser Raum aber dann aus lauter Kisten, die man aus dem Boden ziehen kann. Und in diesen Kisten könnte immer ein kleines Geheimnis stecken. Zu Anfang steckt sogar die eingepackte Leiche des toten Großvaters drin, die erste Überraschung in dem Stück. Und so löst sich die Bühne immer wieder auf, verwandelt sich in einen Sandkasten. Und am Schluss, wenn endlich mal die Sehnsucht des Jungen wirklich ernst genommen wird, dass nämlich wirklich alles das, was er sich wünscht, endlich mal erfüllt wird, dann fahren ein Haufen Techniker lauter Bühnenmaschinen auf der Bühne umher, es ist kein Bagger drunter, aber Gabelstapler, Aufräummaschinen, Putzmaschinen, alles Mögliche fährt über die Bühne. Aber es ist eben kein Bagger dabei, die letzte große Enttäuschung. Der Abend hat wirklich extrem spannende und extrem amüsante Varianten. Matthias Reichwald ist ein Schauspieler, der hier im Dresdner Schauspiel sehr, sehr viele große Arbeiten gemacht hat. Ich weiß nicht, ist, glaube ich, seine erste Regie. Sie ist absolut klasse, nimmt die Schauspieler sehr ernst. Es gibt einige wirklich echte Entdeckungen für Leute, die nicht so oft in Dresden sind. Carina Plachetka, die diese durchgeknallte Polizistin spielt, die immer alles gut und immer noch besser machen möchte. Und natürlich Hans-Werner Leupel, der diesen Fünfjährigen spielt. Das ist eine wirklich sehr, sehr, sehr gelungene, schöne und kluge, dabei extrem amüsante Aufführung. Und wenn ich schon mal jetzt, ja, wie soll man sagen, einen Tipp abgeben kann für den Mülheimer Theaterpreis, also nominiert werden müsste das Stück in jedem Fall.
Michael Lages, nach der Uraufführung von Leo Meyers Auf der Suche nach dem verlorenen Bagger. Die nächsten Vorstellungen im Staatsschauspiel Dresden sind am 13. und 21. Dezember. Jetzt geht's in Fazit mit dem 5. Adventstürchen weiter mit Weihnachtsempfehlungen aus unserer Literaturredaktion.
Adventskalender.
Mein Name ist Kolja Mensing, ich bin Redakteur in der Lesart und interessiere mich ganz besonders für Krimis. Und ich bin ein ganz großer Fan des australischen Krimi-Autors Gary Disher. Und zu Weihnachten verschenke ich natürlich den aktuellen Band seiner Constable Hirschhausen-Reihe, Titel Desolation Hill. Dieser Constable Hirschhausen ist ein Landpolizist wider Willen. Er ist von der Kriminalpolizei zwangsversetzt worden und jetzt ist er allein in einer völlig abgelegenen Dienststelle in Südaustralien. Hirschhausen ist hier weniger Polizist, er ist eigentlich eher ein Sozialarbeiter, der sich die meiste Zeit um irgendwelche Nachbarschaftsstreitigkeiten kümmern muss. Und er verbringt dafür sehr viel Zeit im Auto und in irgendwelchen Funklöchern, denn das Gebiet, für das er zuständig ist, ist extrem dünn besiedelt. Ein paar Farmen, ein paar Siedlungen, aber eben auch viel Platz für Menschen, die aus bestimmten Gründen lieber unter sich bleiben wollen. In Desolation Hill ist das eine Gruppe, die sich während der Corona-Zeit radikalisiert hat und jetzt versucht, eine Art Miliz aufzubauen. Und Gary Dishers ganz große Kunst ist, diese Geschichte eher klein zu erzählen, über die winzigen, subtilen Veränderungen, die Hirschhausen wahrnimmt, bei den Menschen und eben in dieser seltsam eintönigen Landschaft aus Hitze, Staub und Schotterstraßen. Ich schenke Desolation Hill meiner Schwester. Wir sind beide Menschen, die nicht nur ganz gern lesen, sondern auch was mit Büchern arbeiten. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, reden wir aber gar nicht so ganz viel miteinander über Bücher. Und darum war es wirklich Zufall, dass meine Schwester parallel zu mir Gary Dishers Hirschhausen-Reihe entdeckt und gelesen hat, was wir aber erst vor kurzem bemerkt haben. Und jetzt hoffe ich nur, dass sie Desolation Hill noch nicht hat.
Desolation Hill von Gary Disher erschien im Unionsverlag. Die 352 Seiten sind für 24 Euro zu haben. Jetzt geht's hier weiter mit Christiane Gut.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Begriff KI-Ära ist das Wort des Jahres. Der wachsende Einfluss von künstlicher Intelligenz stehe für einen epochalen Wandel, vergleichbar mit der industriellen Revolution, so die Jury der Gesellschaft für deutsche Sprache. Auf den zweiten Platz kam der Ausdruck Deal, eines der Lieblingswörter von US-Präsident Trump. Platz 3 belegt Land gegen Frieden, also die Forderung, dass die Ukraine für einen Friedensvertrag Gebietsverluste akzeptieren müsse. Auf den weiteren Plätzen der Top-10-Liste folgen Sondervermögen, Wehrdienst-Lotto, Drohnisierung, Strafzölle, Wohlstandsverlust, Klimamüde und Vertiktokung. 2024 hatte der Begriff Ampel aus auf Platz 1 gelegen. Die Aufregung war groß, als die seit 100 Jahren verschwundenen Juwelen der österreichischen Habsburger-Dynastie im November wieder auftauchten. Nun soll eine Kommission klären, wem der Schatz gehört. Die nach dem Florentiner Diamanten benannte Florentiner Kommission trat gestern erstmals zusammen, wie österreichische Medien berichten. Mit Ergebnissen ist im Herbst 2026 zu rechnen. Geklärt werden soll, ob die Republik Österreich Anspruch auf die Juwelen hat oder ob sie privater Besitz der Familie Habsburg sind. Die Schmuckstücke hatten sich ursprünglich in der Schatzkammer der Wiener Hofburg befunden und waren 1918 auf Anordnung von Kaiser Karl ins Ausland gebracht worden. Erst kürzlich wurde bekannt, dass Kaiserin Zita sie in einem Bankschließfach in Kanada deponiert hatte. Wegen der verworrenen Besitzverhältnisse hatten Experten bereits vor Wochen eine Kommission gefordert. Ein von den Nazis gestohlenes Gemälde des französischen Malers Auguste Renoir ist in Paris für gut 300.000 Euro versteigert worden. Es war bereits das zweite Mal, dass dieses Gemälde vom Auktionshaus Drouot versteigert wurde. Bei der Auktion vor 2 Jahren hatte es noch 30.000 Euro mehr erzielt. Erst nach diesem ersten Verkauf war das Gemälde mit dem Titel Wäscherin in der Kunstwelt aufgefallen und als Beutekunst identifiziert worden. Eine Anwaltskanzlei machte die Besitzer ausfindig, die das Werk erneut versteigern ließen. Ursprünglich hatte das Bild dem jüdischen Kunsthändler Alfred Weinberger gehört, der in Paris lebte. Renoir malte Wäscherin 1916. Das Bild ist 30 x 35 cm groß und zeigt 3 mit farbigen Pinselstrichen gemalte Silhouetten von Frauen vor einer Wasserfläche. Während des Zweiten Weltkriegs stahlen die Nazis Alfred Weinbergers gesamte Sammlung, darunter 5 Gemälde von Renoir und eines von Delacroix. Die Farbe des Jahres ist weiß. Cloud Dancer heißt die Nuance, die laut der US-Farbfirma Pantone die Mode- und Lifestyle-Welt 2026 prägen wird. Das prämierte Weiß zeichne sich durch eine ausgewogene Balance aus kühlen und warmen Untertönen aus, begründet die Firma die Wahl. Die Farbe stehe für eine leere Leinwand, die neue Denkweisen möglich mache. Grundlage für die Farbwahl ist eine Trendanalyse eines globalen Teams von Farbexperten. Pantone ist der Hersteller eines Systems von einheitlichen Farbtönen. Seit 1999 kürt die Firma die Farbe des Jahres. Im letzten Jahr gewann ein Braunton namens Mocha Mousse. Ein Weiß war bislang noch nicht dabei.
Fazit:
Als ein Adelstitel noch High Society war, in dieser Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, spielt Emmerich Kallmanns Tschardas-Fürstin. Die Operette um die Varieté-Sängerin Silva, die den Fürstensohn Edwin erst heiraten darf, als sie sich outet, ebenfalls zur adeligen Kaste in der österreichisch-ungarischen Monarchie zu gehören. Der Jahresendklassiker war heute im Staatstheater Meiningen zu hören. Aus Emmerich Kallmanns Tschardas-Fürstin. Wie hat Dominik Wilgenbusch die Oper im 21. Jahrhundert inszeniert? Kritiker Uwe Friedrich kann die Frage beantworten, denn er war für uns heute Abend bei der Premiere im Staatstheater Meining, um gleich eine Ahnung zu kriegen, ob der Operettenklassiker ganz klassisch daherkommt oder nicht. Was hat Peter Engel auf die Bühne gebaut und was Uschi Haug für Kostüme genäht?
Der Bühnenbildner hat erstmal eine kleine Bühne auf die Bühne gestellt. Sieht ein bisschen aus wie eine grafische Skizze, aber mit einem echten Vorhang. Da kann Silva Varescu dann auftreten. Hat auch eine Mini-Showtreppe und es kann durch die Gegend gefahren werden. Der zweite Akt spielt ja im Schloss der Fürsten Lippert-Weilersheim. Da gibt es so eine, ja, ein bisschen gruselige Wand mit ausgestopften Vögeln und einen riesigen Auerhahn als Sofa. In einem der Lieder ist auch vom Auerhahn die Rede, die Liebe macht das Männchen wie den Auerhahn so blind. Und im dritten Akt, da kommen wir dann in die Entstehungszeit wirklich oder in die Uraufführungszeit des Werks. Da hat offenbar eine Granate die Wand des Hotels durchschossen und dahinter flackern Feuer und quillt der Rauch. Also der Krieg ist so als Hintergrundfolie schon zu spüren. Es gibt jede Menge Pfauenfedern, es gibt große Roben beim Schlossball. Insofern eine ganz klassische Ausstattung.
Hatten Sie von Dominik Wilkenbusch anderes erwartet? Ich sag mal so, das ist ja eine ständische Liebesgeschichte, die man uraufgeführt 1915 ja auch als Tanz auf dem Vulkan kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs verstehen kann.
Man denkt natürlich sofort an die legendäre Konvitschny-Inszenierung 2000 in Dresden, wo das wirklich in Schützengräben spielte und das Bühnenbild einen Abend lang zerbombt wird. Publikum hat sehr erzürnt reagiert. Es war mehrfach am Rande des Abbruchs, aber auch Martin Schüler in den 90ern hat das in Cottbus schon ganz ähnlich gemacht. Das macht Dominik Wilkenbusch nicht. Er, wenn man es freundlich sagt, geht die ganze Geschichte subtiler an. Er erzählt deutlich diese, ja, Nicht-Liebe kann man eigentlich schon fast sagen, denn Edwin Roland Ronald ist ja nicht ganz ehrlich zu Silva Varescu. Er sagt, er will sie heiraten, er lässt er sich von den Eltern einschüchtern, als er glaubt, sie wäre Gräfin, was sie gar nicht ist. Da sagt er, jetzt kann ich dich heiraten. Sie ist darüber beleidigt. Das andere Paar oder ihm wird eine andere Frau eigentlich von den Eltern zugedacht, bei denen völlig klar ist, die lieben sich überhaupt nicht. Die haben dieses machen wir es den Schwalben nach, was man immer für ein Liebesduett hält, aber gar keins ist. Da schaut Dominik Wilkenbusch genau hin und choreografiert schöne Nummern der Annäherung und der Abstoßung. Was man politisch damit machen könnte, das bringt er nur in homöopathischen Dosen auf die Bühne.
Erster Kapellmeister in Meining ist seit einem Jahr Kens Louis. Wie schmissig sind denn bei ihm die Ohrwürmer?
Der macht das richtig schön. Der hat hier schon einen Freischütz dirigiert, der mir auch sehr gut gefallen hat. Das hat Schmiss, das hat Schmäh. Die Hofkapelle Meiningen, das Orchester hier, ist einfach richtig gut. Das wirft sich da rein in diese Melodien, in die Walzer, in den Czardasch. Das ist klasse. Emma McNary ist auch eine Silva Varescu mit Glamour-Faktor. Und Edwin Ronald, das ist Garrett Evers. Super. Der hat Schmelz, der hat Schmäh, der kann dieses dann doch etwas Muttersöhnchenhafte schön spielen. Johannes Moser und Monika Reinhardt sind das eigentlich komische Paar, die Dominik Wilkenbusch interessanterweise auch gar nicht besonders komisch, nicht sehr kontrastreich inszeniert. Richtig, richtig gut ist der Feribaci von Tomasz Wija. Der bringt dann Humor in die Geschichte. Also das ist klar, Kallmann hat sehr viel Pathos. Das Pathos haben wir in Meiningen in der vollen Packung. Die Komik, die er auch haben könnte, davon ist dann doch weniger zu spüren.
Warum ist die Czardas-Fürstin eigentlich immer ein Hinweis darauf, dass ein Jahr zu Ende geht?
Es ist einfach klasse Musik. Und hier das, und es hat diesen Nostalgiefaktor, dieses ungarische Fantasieland, in das man sich zurückträumen kann. Es war auch ganz interessant, dass das Publikum heute Abend total textsicher war. Es wurde immer mal wieder mitgesungen um mich rum. Hat man in der Oper ja auch nicht oft, in der Operette gelegentlich, da habe ich schon ein paar Mal erlebt. Und das war hier auch wieder der Fall. Das Publikum liebt es einfach und die nächsten Aufführungen sind auch schon sehr, sehr gut verkauft. Das sind, glaube ich, die Gründe, warum dieses Stück sich bis heute auf den Spielplänen hält.
Uwe Friedrich, nach der Premiere der Tschardas-Fürstin im Staatstheater Meiningen. Ob Sie noch Karten kriegen, keine Ahnung. Die nächsten Vorstellungen angesetzt sind jedenfalls am 7. und 14. Dezember. Der Deutsche Kleinkunstpreis 1972 ins Leben gerufen, ist er trotz des biederen Namens die wichtigste Auszeichnung für Kabarettisten und Comedians. Christian von Wagner erhält ihn für seine akribische Aufklärung in der ZDF-Anstalt. In der Kategorie Stand-up bekommt ihn der Comedian Abdelkarim, der seit seinem ersten Soloprogramm zwischen Ghetto und German das Politische im deutschen Alltag aufspießt.
Ich glaube, es gibt ein Buch, das ich gar nicht kenne, das kein Mensch mit Migrationshintergrund kennt, das nur weiße Deutsche kennen, weil sie es zum 18. Geburtstag kriegen. Komplimente für Kanaken. Mit dem Klassiker, oh, sie sprechen aber gut Deutsch. Und ah, sie fahren zur Arbeit. Oder ah, sie wollen gar nicht mein Handy, was für eine Überraschung. Sie schlachten das Lamm gar nicht mehr im Wohnzimmer, futuristisch. Was ich auch immer wieder höre übrigens, wenn ich Menschen sage, ich bin aus Bielefeld, kommt sehr, sehr oft, nein, nein, woher kommst du wirklich? Ja, ich bin hier geboren, ich bin Deutscher, aber ich sehe nicht aus wie der handelsübliche Ralf. Ich bin Deutscher mit Abschiebeoptik.
Abdelkarim, Kleinkunstpreisträger 2026. Schönen guten Abend und herzlichen Glückwunsch.
Ja, hallöchen, ich grüße Sie und vielen Dank.
Dass Ihre Programme politisch und gesellschaftlich relevant sind, lobt die Jury ausdrücklich. Das machen Sie aber schon immer. Insofern sind Sie spät mit dem kleinen Kunstpreis dran, oder?
Nein, ich freue mich trotzdem. Ich war kurz davor, eine Beschwerde zu schreiben. Aber, wenn mich das Spaß beiseite hat, dass der Anruf kam, war eine SMS, besser gesagt, dass man überhaupt noch SMS schreibt. Da habe ich mich sehr, sehr gefreut. Die ersten Minuten dachte ich, da will mich jemand verschaukeln. Die Jurybegründung freut mich dann noch doppelt. Und das sind ja alles Leute, die Ahnung haben. Das ist alles sehr schön gelaufen.
Plan Z, jetzt will er es wissen, heißt Ihr aktuelles Programm. Was sagt der Comedian der Generation Z zur Wehrpflicht und Rente?
Schwierig, also man hat ja ein Rentenpaket nach dem anderen. Die werden auf Dauer nicht viel lösen, die können was mildern. Ich bin auch Team Rentenreform eher, aber die Wehrpflicht soll wieder eingeführt werden. Vielleicht ist es doch raffinierter von der Politik, als wir jetzt im Moment verstehen, dass man sich denkt, alt werden macht eh keinen Sinn, dann kann ich auch in den Krieg. Irgendwie sowas.
Wie machen Sie eigentlich der Generation Z das klar, was Ihnen auch politisch wichtig ist? Was hat sich da verändert für Sie?
Ich weiß gar nicht, wie das früher war, ehrlich gesagt, wie man da die jungen Leute angesprochen hat. Ich versuche ja immer so viele wie möglich anzusprechen und zwar aus allen Altersgruppen. Und bei der jetzigen jungen Generation habe ich ja großes Glück, nicht nur ich, sondern alle, die jetzt junge Leute ansprechen wollen, dass diese Politikverdrossenheit mehr ein Klischee als die Wahrheit ist. Also ich finde die jungen Leute sehr politikinteressiert, sehr engagiert. Da muss man also gar nicht so viele Türen aufmachen, sondern die allermeisten Türen sind schon auf. Da muss man nur gucken, deren Probleme zu verstehen. Also das geht jetzt gar nicht um mich, sondern eher um die Politik. Es ist sehr viel wichtiger, dass die Politik die jungen Leute erreicht als ich. Aber diese Politikverdrossenheit, das Klischee sollte langsam aber sicher aufhören. Viel problematischer ist, dass gefühlt die Politik viel mehr Bock auf TikTok hat. Häppchenweise Sachen präsentieren, Hauptsache die Reichweite erhöhen. Das ist aktuell ein viel größeres Problem.
Es ärgert Sie, so habe ich es zumindest verstanden, ein bisschen, dass die Generation Z, dass die jungen Menschen falsch eingeschätzt werden. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, früher konnten Kabarettisten sich ein Fettnäpfchen aussuchen, in das sie treten konnten. Und heute stehen ja eigentlich überall nur Fettnäpfchen. Man kommt ja gar nicht mehr drum rum. Macht das Ihre Arbeit leichter oder schwerer?
Man ist halt sensibler im Moment, finde ich an sich gar nicht so verkehrt. Es gibt Sachen, die man hinterfragen muss. Natürlich ist es dann oft auch extrem, wo man sich denkt, stellt euch mal nicht so an. Banales Beispiel, es gibt Geschichten, die jetzt gar nicht rassistisch sind und dass betroffene Menschen mit Migrationshintergrund, wenn sie diese Geschichten hören, darüber selber lachen, vielleicht hier und da mal nur ein Schmunzeln, so ein leicht integriertes Lachen, aber dann nicht betroffene Urdeutsche sich verletzt fühlen und sagen, das ist aber rassistisch, das kannst du doch nicht erzählen. Kommt sehr, sehr selten vor, aber kommt ab und zu vor. Also man muss natürlich wissen, dass man nicht mehr alles sagen kann. Das muss auch von einem selber kommen eigentlich. Man muss ja selber irgendwann checken, okay, das ein oder andere Wort ist wirklich aus der Zeit gefallen, war schon früher nicht in Ordnung und jetzt erst recht nicht mehr. Auf der anderen Seite sollte man nach meiner Meinung aufpassen, dass Humor nicht verwässert wird. Also das Schöne an Humor, ganz egal ob Kabarett oder Comedy ist, man geht rein und denkt sich als Zuschauer nicht sofort, ach, schon wieder jemand mit einem Vortrag und mit einem erhobenen Zeigefinger, der mir Welt erklären möchte. Und dadurch kann man viele Türen öffnen und das sollte man nicht kaputt machen, indem man jedes Wort auf die Waagschale wirft. Ein Comedian, ein Kabarettist muss nicht wie ein Soziologieprofessor sich jedes Mal perfekt ausdrücken und in alle Richtungen alles perfekt abwägen. Und solange das nicht die bestimmten Grenzen übersteigt, muss man damit leben.
Kabarett ist natürlich dafür da, Grenzen zu überschreiten. Aber interessant, Sie haben gerade gesagt, natürlich kann man nicht mehr alles sagen. Aber dieser Satz, nicht mehr alles sagen können, hat ja auch zwei Ebenen. Man traut sich nicht mehr alles zu sagen und manchmal ist es nicht mehr geboten, aufgrund des Kontextes alles zu sagen. Also macht es Ihre Arbeit, das Entwerfen Ihrer Programme leichter oder schwerer?
Persönlich, meine Arbeit macht es das nicht schwerer, weil ich eh noch nie so auf dem Trip war, bewusst anzuecken, Leute zu verletzen, war noch nie mein Ziel. Es gibt auch Momente, wo man bewusst eine Grenze überschreitet, um Leute zum Nachdenken zu bringen. Da hat jeder seine eigenen Wege. Das kann man pauschal nicht beantworten. Also wenn irgendjemand eine Aussage macht, und diese Aussage kann man in 50 Richtungen interpretieren und 49 Richtungen wären positiv und die eine ist negativ, dann suchen sich viele genau diese eine Negative aus und reiten darauf rum. Und das finde ich dann ein bisschen schade. Da sollte man mehr Verständnis zeigen, wenn sich mal jemand nicht perfekt ausdrückt, ohne alles zu entschuldigen und alles zu rechtfertigen. Also wenn ich mal was erzähle, merke ich vielleicht am Anfang der Show, dass der ein oder andere sich fragt oder die ein oder andere, darf man da jetzt lachen? Oh, so das Lachen bleibt im Halse stecken. Ich finde, auch das gehört zu Comedy und Kabarett dazu. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Zuschauer wirklich anfangen, da zu lachen, wo ich es auch geplant habe.
Abdelkarim, er bekommt den Deutschen Kleinkunstpreis 2026 in der Kategorie Stand-up. Vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche Ihnen natürlich weiterhin viel Erfolg.
Vielen Dank, danke sehr.
Florian Werner führt die Zeitungsfeuilletons jetzt in ein kleines gallisches Dorf. Er beginnt seine Kulturpresseschau aber mit einem Thema, über das wir Sie gestern in Fazit schon ausführlich informiert haben.
Desaster mit Ansage. So ist ein Artikel von Marie Gundlach in der Süddeutschen Zeitung überschrieben. Es geht, Freunde des trashig-popmusikalischen Liedguts werden es schon erahnen, um den Eurovision Song Contest. Gundlach erklärt, der Eurovision Song Contest steht sicher nicht immer für Hochkultur, aber für Gemeinschaft über Ländergrenzen hinweg. Egal, wie oft die Europäische Rundfunkunion dieses Mantra wiederholt, schon vor der entscheidenden Abstimmung war klar, die Gräben sind da. Am Donnerstagabend zeigte sich dann, dass sie im Falle Israels zu tief sind. Da erklärten die Niederlande, Spanien, Irland und Slowenien nämlich, dass sie den nächsten ESC in Wien wegen des israelischen Vorgehens in Gaza boykottieren werden, falls ein Kandidat aus Israel am Wettbewerb teilnimmt. Dabei sind die Musiker beim ESC keine politischen Vertreter einer Merz- oder Netanyahu-Regierung, gibt Gundlach zu bedenken, sondern Künstler, die von einer politisch unabhängigen Rundfunkanstalt zu einem Fest der Völkerverständigung geschickt werden. Zu der kann auch mal Streit gehören, das muss sie aushalten. Ein Künstler, der musikalisch gut zum ESC passen würde, aber leider nie daran teilgenommen hat, ist Howard Carpendale. Nun hat der Sänger seine Autobiografie geschrieben, Titel Unerwartet. Im Gespräch mit Bernhard Heckler, ebenfalls von der SZ, gibt Carpendale dann auch einige unerwartete Statements von sich, etwa dieses: Ich glaube nicht, dass ich so doof bin, wie manche hoffen. Oder ich will kein Netter sein, ich will ein Typ sein. Oder ich frage mich, was wollen die Leute mit einem 80-jährigen Typen? Aber irgendwo in mir wohnt das kleine Gefühl, das ist geil. Ganz zum Schluss liefert Carpendale dann auch noch eine Erklärung für seinen viele Jahrzehnte währenden Erfolg. Ich bin für viele Leute wie eine liebgewonnene, in die Jahre gekommene Couch im Wohnzimmer. Einfach immer da. In ein paar Wochen wird Carpendale 80. Ein stattliches Alter für einen Typen und auch für eine Wohnzimmercouch. Aber für manche Tierarten nur ein Wimpernschlag. Ein sehr, sehr langsamer Wimpernschlag, wohlgemerkt. Für eine Schildkröte dauert alles sehr lange. zitiert Sylvia Staude in der Frankfurter Rundschau die Autorin Cy Montgomery, deren neues Buch Tête à Tête mit einer Schildkröte bei Diogenes erschienen ist. Sie leben langsam, sie atmen langsam, ihre Herzen schlagen langsam, Schildkröten sterben auch langsam. Eine Webseite für Schildkrötenfreunde halte daher ein Video bereit, woran du erkennst, dass deine Schildkröte tot ist. Wahrscheinlich erfahre man dort auch, woran man erkennt, dass eine Schildkröte nicht tot ist, mutmaßt Staude. Denn Cy Montgomerys Buch erzählt zwar vom Tod der Tiere, aber auch von ihrer unglaublichen Fähigkeit, wieder gesund zu werden. Es kann natürlich so lange dauern, dass der Mensch, der sie besitzt, die Geduld verliert oder selbst stirbt. Unsterblich, ja dank des Zaubertranks, in den er mal gefallen ist, sogar unverwundbar, ist bekanntlich der große gallische Krieger Obelix. Nun soll, wie Andreas Platthaus in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung berichtet, ein dickes Ding mit ihm gedreht werden. Vor 3 Jahren hat die polnische Firma Lubinski aus Katowice sich beim Europäischen Markenamt die Bezeichnung Obelix für Waffen, Munition und Zubehör schützen lassen. Dagegen hatten die französischen Rechteinhaber der Comicserie zwar protestiert, aber das Europäische Markenamt gab dem Rüstungsunternehmen recht. Zumal, so die Begründung, keine Verwechslungsgefahr zwischen einem martialischen Gegenstand namens Obelix und der Comicfigur bestehe. Keine Verwechslung zwischen dem völligen Krieger und schwerem Kriegsgerät. Das, schreibt Platthaus, dürften römische Legionäre anders sehen.
Die Kulturpresseschau von und mit Florian Werner in Fazit mit Gabi Brüttgen.